Wieder einmal sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Laufalter. Im Remove Running Store sitzen der Egon Theiner, hallo Egon.
Hallo.
Und ich, der Tom Rottenberg, und reden heute mit jemandem, der nicht nur läuft. Mir persönlich kommt das ja sehr, sehr, sehr entgegen. Unhöflich wie wir sind, lassen wir unseren Gast nicht sofort reden, sondern der Egon erklärt, wer, was und warum der da ist.
Ja, mir kommt es weniger entgegen, dass er nicht nur läuft. Auf alle Fälle sitzen wir heute hier mit Alex Grenn, Lauf- und Schwimmtrainer, ehemaliger Triathlet, Profi-Triathlet, hat in diesem Jahr 2025 ein schönes, großes Projekt. Und über all das wollten wir jetzt plaudern.
Was ist dieses Projekt?
Also dieses Projekt ist die Swimrun-Weltmeisterschaft in Schweden im Spätsommer. Swimrun, klassisch Ö till Ö, also von Insel zu Insel auf Schwedisch. Und in meiner Wahrnehmung, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich glaube, ich rede es mir ein, ich rede es mir schön, dass 2002, wenn diese ganze Geschichte losgegangen ist, das eigentlich so eine besoffene Geschichte gewesen sein muss.
Lieber Alex, herzlich willkommen hier bei Laufalter. Ich nehme an, dass du uns auch über die besoffene Geschichte, die zum Ötelö geführt hat, eine Menge erzählen kannst. Aber erstmal herzlich willkommen.
Danke, danke für die Einladung.
Jetzt hat der Egon schon drei Stichworte eingeworfen. Ehemaliger Profi-Triathlet, professioneller Coach für Läufer, Trailläufer, Schwimmer. Den Ötelö lassen wir jetzt noch außen vor, das Swimrun, da kommen wir sicher dann noch drauf zurück. Wenn du dich selber vorstellen sollst, was erzählst du uns da?
Ja, ich bin 1994 bei meinem ersten Triathlon gestartet und habe das dann eigentlich bis 2008 dann durchgezogen, mehr oder weniger so im semi-professionellen Bereich. Habe versucht halt für meine Verhältnisse, für meine Rahmenbedingungen möglichst viel in diesem Sport zu erreichen. War Vizestaatsmeister, habe viele nationale und auch internationale Rennen gewinnen können und habe dann 2008 die Profikarriere beendet und bin dann eigentlich durch Zufall mehr oder weniger in die Trailrunning-Szene.
Ich grätsche jetzt kurz mal nur rein, weil Triathlon ist so ähnlich, wie wenn Leute sagen, ich laufe einen Marathon, dann sind sie beim Wien, beim VCM dabei und laufen bei der Staffel die 5,6 Kilometer. Triathlon gibt es viele Distanzen, Disziplinen. Was war deine?
Also meine stärkste Distanz war die olympische Distanz. Habe mehrere Halbdistanzen gemacht, auch im Profibereich, und Ironman war auch einer dabei. Aber das war eher so, wie soll ich sagen, das war aus Sponsorengründen, aus Werbezwecken. Also da habe ich mich nicht jetzt irgendwie speziell darauf vorbereitet, sondern es war einfach einmal eine Erfahrung sammeln auf der langen Distanz. War aber jetzt nie so im Vordergrund.
Weil es gerade so lustig ist, was ist denn die Zeit vom Ironman dann, deine Zeit?
Also ich habe damals 9 Stunden 08 gefinisht, sage ich jetzt einmal.
Herzliche Gratulation.
Danke.
Und da es viele Menschen gibt, die keine Ahnung haben, was Ironman-Distanzen sind, ich hatte mal einen Nachbarn, da kam ich zurück von einer Langdistanz und er sagt, ah, deswegen war es der Woche weg, jeden Tag eine andere Disziplin, dazwischen einen Tag Pause. Die Langdistanz sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 auf dem Rad und dann ist man gut aufgewärmt für einen Marathon. Und die olympische Distanz ist
1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen.
Ja. Du hast da deine Profikarriere beendet, 2008, sagtest genau, du, ja. Und hast angefangen, Menschen in diesen Wahnsinn hineinzutreiben.
Ja, also es war eigentlich immer meine große Leidenschaft, also der Austauschsport an sich, und habe dann den Fokus halt auch ein bisschen verlegt. Das heißt, für mich selber, also beruflich bin ich im Triathlon verankert geblieben, eben seit 2010 mache ich das im selbstständigen Bereich und habe parallel dazu halt angefangen, im Trailrunning-Bereich ein bisschen Fuß zu fassen, war dann auch eben sehr viel mit meinem Swimrun-Partner Schima Gerhard auf Wettkämpfen, auch bei der WM 2018 in Schottland mit dabei, und ja, habe auch einige Rennen gewinnen können, auch letztes Jahr Schneeberg, die 20 Kilometer noch mit fast 50.
Jetzt ist es so, dass viele Menschen dich vielleicht nicht kennen. Wo findet man dich, wie alt bist du und ist das dein Hauptjob oder bist du einer von den vielen, ich sage es mal, Amateur im Sinne von Liebhaberei, aber leben kann man dafür, aber nicht davon?
Nein, so will ich das nicht sagen. Also ich glaube, ich bin einer der wenigen, die wirklich die das Hobby zum Beruf gemacht haben. Das heißt, ich kann wirklich gut davon leben. Habe auch zwei Töchter, bin verheiratet, das heißt, und wir, sage ich mal, Multimillionär wird man nicht, aber man kann sehr gut leben und mir ist fast wichtiger, dass ich mein Leben genießen kann und das machen kann, was Freude macht. Die Urlaube, Expeditionen mit meiner Frau machen, die uns Spaß machen. Und solange sich das alles ausgeht, sehe ich keinen Grund, den Job zu wechseln.
Expeditionen? Was kann man sich darunter vorstellen?
Naja, wir waren jetzt im Februar in Finnland und haben dort eine 6-tägige Skiwanderung gemacht. Und zwar in Jukkasjärvi. Und da ist man so jeden Tag 20 bis 25 Kilometer mit dem Backcountry-Ski unterwegs gewesen, mit einem Guide, bei minus 20 bis minus 30 Grad Übernachtung in Hütten, die man sich selber mit Holz dann anheizt und so dann auch das Wasser abkocht in der Richtung. Also solche Geschichten ist dann nebenbei auch noch, wo man einfach halt wirklich nur in der Natur ist, weg einmal von jeglichem Handyempfang und so. Das ist schon zwischendurch auch mal ganz gut. Die Initiative ist eher von meiner Frau gekommen damals, das einmal zu machen, weil sie hat das schon zweimal alleine gemacht. Und das ist echt auch eine sehr, sehr coole Erfahrung gewesen, wo ich mir vorstellen kann, dass man das in Zukunft auch ein bisschen
diese ausbaut. Backcountry-Skis sind aber skandinavischen Tourenski,
richtig,
also Langlaufski, ne?
Richtig, genau, das ist eine Mischung aus Tourenski und Langlaufski. Von der Taillierung her eigentlich ein klassischer Langlaufski mit Fellen unten drauf. Ja. Mhm. Man geht halt nicht diese klassischen, richtig steilen Rampen damit drauf, sondern eher dieses fjellige, wellige Gelände und mit einer Pulka, das heißt, man hat hinten dann das ganze Material drauf und zieht das danach. Also es war auch eine richtig coole Erfahrung. Mhm. Ja.
Deine Töchter waren mit?
Nein, die waren nicht mit. Es war nur meine Frau und ich. Ja.
Strava, den schönen Satz, if it ain't on Strava, it didn't happen, den kannst du dir quasi in die DNA hinein eingravieren mittlerweile?
Ja, ich sage mal, ich habe das schon, mittlerweile ist es eine Leidenschaft geworden von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es so eine virtuelle Sache ist. Aber für mich ist es so, ich mache den Sport jetzt schon seit 30 Jahren und ich habe damals in der Corona-Zeit eigentlich angefangen, da hat es keine Wettkämpfe gegeben und dann bin ich auf das Strava gestoßen und da gibt es halt diese Segmente. Und dann geht es halt um diese Kronen. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich ein ganz guter Zeitvertreib, da kann man einmal anfangen damit. Ne? Ja, mittlerweile, seit 2019 bin ich jetzt bei fast 1000 Kronen mittlerweile.
Ist das eine Währung? Schwedische
ja,
Währung?
Ja, schön wäre es, wenn man das irgendwie in Bitcoins oder so ummünzen könnte, ja, dann wäre das nicht so schlecht. Aber nein, es ist einfach für mich, ich sage, ich komme auch durch diese Geschichten, gibt es ja immer hinterlegte Karten, die man dann studieren kann. Mittlerweile kommt man auch in Gegenden, wo man eigentlich sonst nicht hinfahren würde oder beziehungsweise auch, man lernt auch dann in der eigenen Gegend einfach oft neue Trails kennen. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz lustig. Und das ist für mich auch so ein bisschen, wie sagen, ein Tagebuch, dadurch, dass ich nicht auf Facebook bin, nicht auf Insta, nicht auf TikTok. Also ich bin eigentlich so in der virtuellen Welt außer auf Strava nicht verfügbar. Und das ist auch gar keine schlechte Werbeplattform für mich, muss ich sagen, weil ich dadurch auch schon einige Kunden auch akquirieren konnte. Also von dem her.
Den Egon habe ich auf Strava überhaupt noch nicht getroffen, oder?
Nein, ich bin auch auf Strava. Wirklich? Bevor ich da eigene Erfahrungen einbringen möchte, habe ich aber noch eine Frage oder eine Zusatzfrage an dich. Alex, bist du ein bisschen besessen von diesen Segment-König-Geschichten, Kronengeschichten? Also, habe ja gehört, kannst ja auch offen sagen vom Gerhard, dass in dem Moment, wenn du da irgendwo eine Krone verlierst, dass dann so lang dort unterwegs bist, bis du sie dir wieder zurückholst?
Ja, Besessenheit ist vielleicht ein bisschen zu extrem ausgedrückt, aber es ist schon eine Leidenschaft mittlerweile, eine große. Also das macht schon, also mir macht es einfach Spaß, ich finde es einfach lustig. Manche Leute sehen das dann auch etwas verbissener, das ist bei mir nicht so. Das heißt, wenn mir jemand eine Krone wegnimmt, drücke ich nicht innerhalb von kürzester Zeit wieder aus und versuche sie zurückzubekommen. Aber es ist einfach für mich eine, wie soll ich sagen, ich kann ein bisschen meine Leistung kontrollieren, abrufen, weil doch die Distanz noch meistens stimmen. Man kann sich ganz gut auch den eigenen Fitness-Level rauslesen aus der Geschichte, also zumindest ich. Und ja, es ist einfach, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, man geht mit einem gewissen Ziel raus, kann das kombinieren mit dem Training, was man vorhat, Threshold-Intervalle oder solche Geschichten und kann das halt auch, sage ich mal, eben dann über eine virtuelle Segmentleistung dann hinterlegen. Ja.
Wenn es jetzt gleich ein bisschen lauter wird, liegt das daran, wir sind hier im Wimove. Das ist ein Laufschuhgeschäft und da wird auch Ware geliefert. Und wenn die Ware geliefert wird, macht meistens Block, weil irgendein Lieferant einen Karton runterschmeißt. Nicht irritieren, das Haus stürzt nicht ein. Ich habe dem Egon das Wort abgeschnitten.
Meine persönliche Erfahrung auf Strava ist zuerst einmal, dass ich auf Strava bin. Bei mir ist es halt, nachdem ich ja nicht um Titel oder Kronen und so weiter laufe, was ich interessant finde, ist, wenn ich dann meine persönlichen Segmente vergleiche, dass ich dann, was ich eben auf bei den Sportuhren nicht habe oder komplexer, komplizierter hätte, dass ich dann einfach hergehe und sage, ich bin, keine Ahnung, im Wienerwald, Hermannskogel, dieses Segment, da liegt meine Bestzeit bei XY und heute war ich 2-3 Sekunden schneller, langsamer und so weiter. Insofern finde ich es interessant, auch für 0815-Läufer wie ich, dass man aus diesem Segment, aus diesen Segmenten schon auch noch was rauslesen kann. Insofern, ja, gratuliere dir zu deinen ganzen Kronen.
Danke. Ja, das ist eben das, was ich gemeint habe. Man kann halt seine Fitness ablesen dadurch. Das heißt, man kann, wenn man das einmal vor 2-3 Jahren einmal gelaufen ist, kann man mal schauen, wie die Zeit damals war und dann kann man es einfach über einen neuerlichen Test quasi noch einmal abrufen und schauen, wie weit ist man davor oder dahinter. Also man sieht schon, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein virtueller, also für mich ein virtueller Trainer im Endeffekt, der mir im Hintergrund sagt, streng dich an, weil sonst wird es nichts. Ja.
Jetzt gibt es aber sehr viele Menschen, die so viel Zeit vor dem Smartphone verbringen, so viel in den sozialen Welten, dass sie sich überhaupt nicht mehr bewegen. Es gibt viele Menschen, die auch im Trainingsbereich, im Sportbereich sind, die sagen, schaut weniger auf die Daten und schaut weniger auf den Vergleich mit anderen, sondern schaut, wie es euch dabei geht. Haben die Unrecht?
Nein, überhaupt nicht. Also ich komme noch eigentlich aus der alten Garde, sage ich jetzt einmal mittlerweile. Zu meiner Zeit hat es eine Pulsuhr gegeben, die vielleicht sogar eine Stoppfunktion gehabt hat und mehr nicht. Also kein GPS, damals auch zumindest im Triathlon-Bereich noch keine Wattmesssysteme. Mittlerweile basiert alles nur mehr auf Zahlen, Daten und Fakten. Das hat einen Vorteil, weil man kann natürlich vor allem im Profibereich das Training noch genauer steuern, kann alles viel professioneller gestalten. Ja. Im Hobbybereich, sage ich mal, ist es so, dass die meisten Hobbyathleten natürlich auch sehr ambitioniert sind, sehr ehrgeizig sind und auch nur mehr in dieser virtuellen Zahlen-, Daten-, Fakten-basierenden Welt leben. Ja. Hat für mich als Trainer den Vorteil, ich kann den Athleten besser lesen, unter Anführungszeichen. Der große Nachteil ist, die Athleten selber hören oder verlieren das Gefühl, auf ihren Körper zu hören. Die haben kein Körpergefühl mehr. Und das ist aber am Ende des Tages das Gefährlichste überhaupt. Ja.
Ich würde da gerne einhaken. Du hast vorher gesagt, im Profibereich. Und ich bin überzeugt, dass diese ganzen Daten, diese ganze Flut an Zahlen und Fakten, die reinkommen im Profibereich, sensationell wichtig sind. Und im Hobbybereich vernachlässigbar. Ich sehe es auch am eigenen Beispiel, wenn ich zurückdenke, vor 3, 4, 5 Jahren, 6 Jahren, habe ich eigentlich mich dann mehr mit meinen Daten beschäftigt, die irrelevant waren. Jetzt irrelevant unter einem objektiven Gesichtspunkt, war mehr mit den Daten beschäftigt, als dass ich trainiert habe. Dass ich am Ende gesagt habe, naja, wenn ich jetzt anstelle von 1 Stunde 2 Stunden laufen gegangen wäre, hätte ich mehr gemacht, als 1 Stunde laufen und 1 Stunde hinter den Daten sitzen und mich fragen, warum ich auf der Prater Hauptallee den Kilometer 3 in 6,03 gelaufen bin und nicht in 5,59 wie das letzte Mal.
Und mit einer Bodenkontaktzeit von XY, wer viel misst.
Das ist schon richtig, aber ich versuche halt trotzdem, die Art und Weise, wie ich meine Athleten trainiere, ist schon, die Radeinheiten werden mit Watt absolviert im Normalfall. Beim Laufen, Laktattest, beim Gerhard zum Beispiel, pace-orientiert. Aber ich versuche das jetzt nicht ausarten zu lassen und nur mehr wirklich über die Daten, Fakten, Struktur zu arbeiten, sondern ich versuche schon auch sehr viel eben meine 30-jährige Erfahrung mit einfließen zu lassen, versuche den Leuten zu vermitteln, bitte hört es auch auf euren Körper, weil wenn es halt einmal nicht geht und ihr könnt die Watt oder die Pace nicht laufen, dann geht es halt einfach nicht und dann reduziert es einfach das Tempo. Und da gibt es wirklich welche, die dann, wo es auch dann ausartet und gefährlich wird, die versuchen mit aller Gewalt dann dieses Training durchzuziehen. Und das funktioniert vielleicht ein, zwei, dreimal ganz gut, aber wenn man das über lange Zeit versucht, kann das natürlich auch gesundheitlich schwere Folgen haben.
Ja. Deine Uhr weiß nicht, ob dein Kind die ganze Nacht durchgeblärt hat, ne? Zum Beispiel.
Genau, richtig, das sind diese Sachen. Ja.
Dieser ganze Bereich des Trainings, wie hast du dich da als Trainer im letzten Jahrzehnt so entwickelt?
Naja, wie gesagt, man wächst ja normalerweise mit den Herausforderungen, und für mich war eigentlich die größte Herausforderung eben dieser Umschwung von mehr oder weniger nur Puls und vielleicht auch ein bisschen Pace, auch einmal einen Laktattest und dann wirklich in diese Geschichten, wo dann eben diese Bodenkontaktzeiten kommen, die Wattmessung auch beim Laufen, Wattmessung beim Radfahren, diese ganzen Sachen. Natürlich dadurch, dass ich das selber sehr aktiv mache, habe ich das natürlich auch dann in mein Training eingebaut, habe dadurch auch für mich viel gelernt und habe das dann eben auch versucht, an meine Athleten weiterzugeben. Aber man muss halt einfach heutzutage, wo es auch mittlerweile schon Apps gibt, wo man sich über die KI Trainingspläne zusammenstellen lassen kann, muss man schon auch ein bisschen mit der Zeit gehen und da auch versuchen, eben sich Wissen anzueignen.
Ja. Wird, weil du gerade KI gesagt hast, wird dann nicht gerade dieses Gefühl und diese persönliche Einstellung, wie es mir von Tag zu Tag geht, nicht immer wichtiger?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist das, was die KI nicht feststellen kann und nicht sehen kann, wie es einem aktuell sofort jetzt in diesem Moment geht und was in der Nacht passiert ist, wie man geschlafen hat, was man am Vortag gegessen hat, getrunken hat. Viele Athleten sind seit 10 Jahren bei mir. Den brauche ich nur anschauen in der Früh, wenn er zum Schwimmtraining kommt und sehe, da passt was nicht. Dann reduziert man das Training. Man spricht miteinander. Auch zu gestern beim Training habe ich mich nicht so gut gefühlt. Da habe ich gesagt, okay, dann ändern wir den Plan jetzt gleich aktiv ab. Machst heute einen lockeren Tag und am nächsten Tag wieder. Das ist alles das, was einfach über KI einfach nicht möglich ist. Und was ich schlimm finde, ist, dass die Leute, wenn du die fragst, okay, heute war eine 4-Stunden-Radausfahrt mit einem gewissen Programm hinterlegt, mit Watt, und gesagt, und, wie war es sonst? Ich meine, wie hat es da draußen gefallen? War das Wetter schön? Die Leute kriegen teilweise nicht mehr mit, was um sie herum passiert, weil sie wirklich, so wie zu Hause Swift, das ist ja auch mittlerweile ganz extrem explodiert, diese Szene, nur mehr indoor vor dem Bildschirm hocken und in den Bildschirm reinschauen. Genauso ist es dann, die fahren draußen in einer wunderschönen Gegend, sitzen am Radl und das Einzige, wo sie hinschauen, ist auf die Uhr, ob oder auf die Wattanzeige, ob die Watt passt. Und das ist halt einerseits ja, punktuell schon, aber man muss halt schon auch das große Ganze betrachten. Warum macht man das überhaupt?
Ich mache jetzt einen ganz, ganz großen Sprung. Swimrun. Ich war vor vielen, vielen tausend Jahren dort, wo du hinreisen wirst, nämlich bei Ytö, das ist der Scherengürtel von Stockholm, um bei einem Swimrun teilzunehmen und darüber zu schreiben. Versuche seit mittlerweile fast 10 Jahren, die Schönheit dieses Sportes an die Österreicherinnen und Österreicher zu vermitteln, und zwar mit grandiosem Misserfolg. Swimrun interessiert hierzulande, obwohl wir wunderschöne Trails, wunderschöne Bergseen haben, genau niemanden. Warum dich?
Ja, sagen wir so, weil ich wahrscheinlich einer der wenigen bin, ich möchte jetzt nicht arrogant klingen, der wirklich schwimmen kann oder richtig gut schwimmen kann. Und das ist halt, da macht es halt auch viel Spaß, weil es ist schon, das ist eben das, warum ich glaube, dass diese Szene international vielleicht, also dort, wo es herkommt, eben aus Schweden, sehr groß ist. Man muss halbwegs gut schwimmen können, eben auch in Kombination mit dem ganzen Material, Equipment, mit dem Pulver, mit den Laufschuhen an, mit den Pedals, ist es schon sehr speziell.
Ja, schon, aber wir haben es noch gar nicht erklärt, was Swimrun ist. Es ist immer Laufen, Schwimmen, Laufen, Schwimmen, Laufen, Schwimmen, und man hat alles Equipment immer bei sich. Das ist der Unterschied zu einem Duathlon oder zu einem Aquathlon. Ja. So, du bist wieder dran, Entschuldigung.
Und das ist einfach... es ist schon eine sehr, sehr spezielle Sportart. Und dann kombiniert mit Traillaufen, weil es natürlich dann auch meistens doch in ihrem trailigen Gelände ist. Ja. Und da ist jetzt die Szene, kommt man vor, oder generell so diese gewisse Sportarten setzen sich in Österreich nicht so durch, wie zum Beispiel in Schweden, Frankreich, Spanien ist ja Swimrun mittlerweile auch sehr, sehr groß. Ja.
Kroatien, Estland, Lettland, ja,
Litauen. Das ist das, was irgendwie bei uns ein bisschen eigenartig ist, dass es gibt zwar Veranstaltungen im Mottensteiner Stausee, ja, aber da ist ja auch so, die Zahlen dort der Teilnehmer sind relativ begrenzt, würde ich jetzt einmal sagen.
Da habe ich Chance noch einen Stockerplatz und ja, das heißt was.
Ja. Also. Ja. Nein, das ist wirklich...
Oder hinkt der Österreich, wie so oft, nur nach und kommt es in 5 oder 10 Jahren bei uns an.
Das ist das, was ich auch beim Trailrunning geglaubt habe. Ich meine, mittlerweile gibt es schon ein paar sehr etablierte Trailrunning-Wettkämpfe, Mozart 100, Lindkogel-Trail jetzt vor kurzem gewesen, wo auch richtig viele Starter waren. Aber trotzdem ist es nicht zu vergleichen mit Italien, wo eine richtige Szene da ist, also eine richtige Kultur, muss man auch sagen. Ich glaube einfach auch, dass das... diese Begeisterung für den Sport in Österreich, muss man jetzt ganz ehrlich und brutal sagen, sich eigentlich in Grenzen hält. Ja.
Kommen wir zurück zum Swimrun. Swimrun ist doch eigentlich, man muss ja nicht, auch für Trail laufen zum Beispiel, du musst ja nicht den UTMB machen, du kannst ja einfach irgendwie den Kahlenberg raufrennen, irgendwo im Wald, und auch das ist Trail laufen, und bei Swimrun ist es das Gleiche. Du kannst über die Neue Donau hin und her schwimmen, ein bisschen am Asphalt oder ein bisschen im Gras laufen und einfach ausprobieren, wie geht's dir. Aber es greift nicht.
Ja, das stimmt. Das ist irgendwie spannend zu beobachten. Dass, ja, es gibt gewisse Sportarten, die setzen sich durch. Und dann gibt es halt so Nischensportarten, wo ich sage, entweder ist es wirklich so, dass man sagt, da muss man irgendwie einen speziellen Mindset haben, diese Sportart dann durchzuführen. Und bei mir hat es auch 4 Jahre gedauert, bis ich mich eigentlich wieder überwinden konnte, ins Wasser zu gehen. Ja. Jetzt, wo eben diese Hürde überbrückt ist, bin ich voll motiviert. Und ja, ich denke, ich weiß nicht, vielleicht kommt irgendwann noch einmal der Umschwung. Ich befürchte also in Österreich, dass das da eher sich nicht festsetzen
wird. Mach ein bisschen Werbung. Was ist das Feine daran? Was passiert in deinem Kopf, wenn du zwischen Laufen, Schwimmen da wechselst, wenn du mit der Schwimmbrille und der Badehaube durch den Wald läufst und mit Traillaufschuhen im Wasser unterwegs bist?
Ich habe das damals schon im Triathlon einmal gemacht in der Lobau. Da bin ich einfach gelaufen und habe mir gedacht, okay, es war so heiß. Da ist jetzt ein Tümpel oder ein Wasser, da springe ich jetzt rein, schwimme egal mit dem Lauf schon durch, steige aus und laufe dann wieder, ja, und habe mich abgekühlt dazwischen. Das war eigentlich damals schon irgendwie einmal so zwischendurch, da hat Swimrun für mich noch nicht gegeben. Aber es ist einfach diese Kombination eben Wasser, Land und vor allem gerade so in Gegenden, wie es in Stockholm ist, mit diesen Scheren. Ich meine, was gibt Schöneres eigentlich, die Natur so auf natürliche Art und Weise zu erleben, wie man es eigentlich sonst nie erleben kann, weil sonst kommt man dort nur mit dem Boot hin, ja, und steigt dann aus und geht vielleicht über die Insel drüber, aber so kann man das halt wirklich halt in Form eines Adventures auch aktiv erleben, sage ich einmal.
Nach einem klassischen Triathlon bist du einfach geschossen am nächsten Tag. Nur dieser permanente Wechsel, Wasser, Laufen, da frage ich jetzt den Profi, was bewirkt denn das im Körper eigentlich?
Ja, ich sage, das Wasser hat ja eigentlich auch einen regenerativen Charakter. Das heißt, wenn man jetzt beim Laufen zum Beispiel, gibt es ja die Stoßbelastungen für die Gelenke, das heißt, Muskelkater wäre eine Möglichkeit. Und über das Schwimmen, was ja ganz eine andere Bewegung ist, da kommen keine Stoßbelastungen auf die Gelenke. Und durch diesen osmotischen Druck, den man im Wasser hat, der sich sehr positiv auf die Gefäße und alles auswirkt, hat man ja auch einen regenerativen Charakter dabei. Das heißt, auch wenn man jetzt schwimmtechnisch mehr oder weniger versucht, schnell zu schwimmen in diesem Bewerb, lasst mir die Beine trotzdem hinten hängen und lockert sich unter Anführungszeichen im Wasser wieder auf. Das ist eigentlich eine sehr gute Symbiose dieser zwei Sportarten. Ja.
Also Egon, Swimrunner in spe bei dir? Wirst du
sicher nie.
Warum?
Weil ich ein sehr, sehr schlechter Schwimmer bin und keine Lust habe,
es zu lernen.
Nach zwei Metern abzusaufen.
So schlimm?
Ich kann mich wahrscheinlich retten, wenn es sein muss, aber kein Interesse daran. Aber ich erinnere dich daran, dass der Podcast Laufalter heißt und nicht Schwimmalter.
Vielleicht ändert sich das noch.
Das Problem, dass die Leute sagen, sie wollen laufen und nicht schwimmen, ist schon was ganz Zentrales dann. Ne?
Ja, bei den meisten, die auch mit Triathlon beginnen, Radfahren und Laufen kann bald mal wer. Schwimmen ist halt schon eine hochtechnische Sportart, also mit irrsinnig viel Bewegungsabläufen, die koordiniert gehören. Dann kommt was, wo viele extreme Probleme haben, die Atmung dazu. Und dann ist das Schwimmen im Becken und Open Water ist noch einmal ganz was anderes.
Stimmt, ja. Open Water ist viel schöner.
ist wesentlich schöner. Ja. Nur das Problem ist, bis man das einmal, so wie du sagst, schöner auch genießen kann, vergeht viel Zeit. Ja. Und also es ist natürlich typabhängig, manche lernen schneller, die anderen brauchen sehr lange. Aber es ist für viele einfach, wird es immer eine Hassliebe bleiben, das Schwimmen. Ja. Und das macht es, glaube ich, auch schwierig, diesen Einstieg in diesen Swimrun zu finden, wenn man da halt dann wirklich schon eher gut schwimmen muss, um diesen Sport auch dann halt wirklich genießen zu können. Ja.
Egon, wir haben dich jetzt so ausgeschlossen, dass ich mich fast entschuldigen muss bei dir.
Überhaupt nicht. Ich fühle mich wirklich sehr gut integriert in dieses Gespräch. Man muss gut schwimmen können, nur so aus reiner Neugier und ja, mit einem süffisanten oder verschmitzten Grinsen. Wie gut kann denn der Gerhard Schiemer schwimmen?
Also überraschend gut, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, weil wir haben jetzt vor zwei Wochen das erste Mal dieses Training, zwar ohne Laufschuhe noch, weil wir in der Halle geschwommen sind im Moment klarerweise, mit diesem Seil, mit dem du verbunden bist. Also Seil ist jetzt, das eigentlich ist ein Gummizugseil. Und da muss man echt sagen, da hat der Gerhard gegrinst wie ein kleiner Bursche. Er hat gesagt, er ist noch nie in seinem Leben so schnell geschwommen und es hat sich so locker angefühlt. Ja.
Also weil du gezogen hast.
Ja,
er war hinten und du hast gezogen.
Ich bin vorn geschwommen und habe ihm die Pace gesetzt und ich habe am Anfang ein bisschen das Bedenken gehabt, dass ich mich vorne schwimmerisch zurücknehmen muss, dass er überhaupt mitkommt. Der Gerhard ist halt herz-kreislauf-mäßig so fit. Aufgrund seiner Trail-Lauf-Komponente, wo er sehr stark ist, dass er das und technisch auch so weit ausgereift beim Schwimmen, dass er die Fähigkeit hat, einfach dieses Tempo dann doch relativ locker mitzuschwimmen. Und das hat echt noch einmal einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben, weil ich gesehen habe, dass ich mich vorne als Schwimmer nicht zurücknehmen muss und eigentlich mein Tempo schwimmen kann und er kommt relativ entspannt hinten mit.
Nur ein ganz kurzes Erklärstück für Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, wie Ötelöwi Swimrun funktioniert. Auf längeren Distanzen ist man meistens auch aus Sicherheitsgründen als Zweierteam unterwegs und im Wasser hat man ein Gummiseilchen zwischen sich. Man zieht einander im Wasser und natürlich ist dann der schnellere Schwimmer mit seinen Paddles vorne und das macht schon Spaß. Ich habe mich auch immer ziehen lassen im Wasser.
Zurück nach Schweden und zurück zum Ötelö. War das jetzt eine besoffene Geschichte von deinem Wissensstand her, wie Swimrun entstanden ist? Oder?
Ja, es ist lustig. Es gibt auch in Hawaii den Mythos, dass das damals auch zwei Leute entschieden haben und auch irgendwie so bei einem oder mehreren Getränken. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das irgendwie, also den hundertprozentigen Background weiß ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie mal so klein gestartet ist und deshalb dann irgendwie, wie so oft, ausgeartet
ist. Es ist wirklich ganz klein gestartet und es war tatsächlich eine besoffene Geschichte zwischen einem Hotelbesitzer und seinem Bruder und seinem Angestellten und dessen Bruder, wer als erster diese ganze Strecke ohne Fahrzeuge, also nur aus eigener Kraft schafft. Und die Wette war diejenigen, die zu spät ankommen, die verlieren, die müssen alle Getränke unterwegs zahlen. Und dann wurde es immer größer und größer und größer und ist explodiert. In Schweden hast du Sondereinheitsteilnehmer, du hast Pensionisten, du hast alle, die versuchen, daran teilzunehmen. Und das ist richtig, richtig groß geworden und eigentlich eine World Series geworden. Und du hast einen Startplatz in Schweden bekommen?
Ja, also wir haben einfach dadurch, dass wir keine Qualifikation machen konnten, weil für 2025 hätte man sich 2024 schon qualifizieren müssen, habe ich die Idee gehabt eigentlich, dass wir ein Schreiben hinschicken, eine Art Bewerbung, ja, und habe halt meine Vita und die Vita vom Gerhard hineingeschrieben. Und ich glaube, wir haben hingeschrieben und sie haben gesagt, das schaut sehr gut aus und wir bekommen Ende Februar, Anfang März Bescheid und wir haben eigentlich Anfang Februar schon Bescheid bekommen, dass wir also es gibt, glaube ich, drei Wildcards und wir haben eine von diesen drei Wildcards bekommen und dürfen dort starten.
Ziele?
Ja, sagen wir so, der Gerhard ist ja der Meister des Tiefstapelns.
Nein, gar nicht.
Ja, wer ihn kennt, weiß das. Es ist so, ich sage, wir sind jetzt einmal, die vorsichtige Geschichte wäre, dass wir sagen, wir wären also Top 10. Wenn alles, natürlich ist dort sehr viel Erfahrung auch gefragt und die haben wir nicht. Also das kann uns natürlich auch ein bisschen was vermiesen, aber rein vom Leistungsvermögen her, vom Leistungspotenzial, glaube ich schon, dass da auch eine Top-5-Platzierung oder vielleicht sogar ein bisschen mehr drinnen ist. Ja.
Wie engagiert oder wie getrieben oder wie ehrgeizig bist du jetzt bei so einer Geschichte?
Momentan muss ich sagen, befinde ich mich, was jetzt das Sportliche angeht, also für mich selber in einem Zustand, den ich das letzte Mal vor 20 Jahren, glaube ich, erlebt habe. Also ich bin eigentlich vom Mindset her wieder Profi, also von meiner Einstellung her. Was das Training angeht, was einfach so auch so ein bisschen im Tagesablauf hat sich jetzt nicht großartig viel verändert für mich. Ich arbeite ganz normal, also das ist, ich kann mir die Zeit ganz gut einteilen, also das passt super. Aber es ist schon so, dass im Hinterkopf wirklich so die Motivation extrem hoch ist. Und weil ich weiß, dass wirklich gute Chancen da sind, dass wir da wirklich weit vorn platziert sind. Ja, das motiviert halt einfach auch, ich sage jetzt, ich werde jetzt dann 50, allzu lange, also wenn ich gesund bleibe, wird es noch ein paar Jahre so auf diesem Level gehen, aber irgendwann einmal kommt das Alter und dann hat man halt einfach eine natürliche Bremse.
Ja. Geht es nicht auch irgendwie ein bisschen darum, dass man quasi, wenn man dann in dem hohen Alter, das wir alle bereits haben, obwohl du ja noch ein Bub bist in Wirklichkeit im Vergleich zu uns, auch etwas mitnehmen möchte an Erinnerungen, an vorweisbaren Dingen, das habe ich mal können, das konnte ich, das kann ich?
Auf jeden Fall. Ich meine, es ist irgendwie, soll ich sagen, es ist ja eine Art Landkarte, die sich durch mein Leben zieht von vielen, also es war ja, hat ja auch Niederlagen gegeben, was ja den Sport so besonders macht, man kann ja nicht immer top sein, aber es ist schon eine brutale Lebensschule und einfach auch meine Leidenschaft und dann im Nachhinein irgendwie, so wie du sagst, auf so eine Linie zurückblicken zu können und zu sagen, ja, das hat man alles gemacht, das hat man erreicht. Das ist dann schon auch schön in diesen Erinnerungen halt einfach zu leben, mehr oder weniger. Ja.
Was ist wirklich wichtig?
Laufen. Marathon, Ultras, was hast du denn da? Was hast denn da stehen?
Dadurch, dass ich von der Straße komme, vom Triathlon, weil da war ja eigentlich nur also Straßenlauf, habe ich natürlich die Grundspeed-Sessions alle hinter mir gehabt. Halbmarathon 1,12, 10 Kilometer, 32 Minuten. Marathon bin ich auch so wie beim Ironman einfach einmal nur aus dem Training gelaufen, ohne spezielle Vorbereitung in 2,44. Aber für mich war dann Trailrunning war am Anfang nur Berglauf, das heißt nur vertikal am Anfang, eher so kürzere Distanzen, 5 bis 6 Kilometer mit vielen Höhenmetern. Und dann habe ich den Gerhard kennengelernt und mit dem Gerhard bin ich dann irgendwie auf den Geschmack gekommen, doch einmal ein bisschen längere Distanzen. Für mich waren die längeren Distanzen 20 Kilometer, für mich Gerhard waren es die 100 Meiler, also 170 Kilometer, wo ich mir gedacht habe, wie verrückt kann man sein, dass man so eine lange Distanz läuft. Ja. Und bei mir, ich war eher auf den kürzeren Distanzen, weil einfach Mindset her damals einfach nicht bereit war, so lange Distanzen zu machen. Das längste war eben die Quali für die WM damals in Schottland, das war Achensee. 70 Kilometer mit 4000 Höhenmeter. Das war das Längste, was ich für mich in einem Traillauf im Rennmodus absolviert habe.
Ja. Das sind für Normalsterbliche trotzdem absurd lange Distanzen und absurd intensive Einheiten.
Ja, das ist richtig. Ich habe es wirklich genießen können. Ich habe nicht geglaubt, dass ich so längere Distanzen auch genießen kann, aber es ist dann trotzdem was anderes, ob man jetzt einen 20er läuft oder einen 50er. Oder man sagt, man rennt zum Beispiel auch einmal 100 Kilometer, weil die Herangehensweise und auch das Pacing über die Distanz natürlich ganz, ganz anders ist. Ja.
Und was steht noch auf der Bucketlist? Lauftechnisch.
Lauftechnisch, momentan muss ich sagen, habe ich jetzt im Kopf gar nichts. Vielleicht, wenn das Projekt für dieses Jahr hinter mich gebracht ist, möchte vielleicht noch einmal den Marathon de Mont Blanc machen, diese 42 Kilometer, die klassische Distanz, der würde mich noch interessieren. Ob ich jetzt einmal irgendwann einmal einen 100 Kilometer Lauf mache oder sowas in die Richtung, muss ich ehrlich sagen, weiß ich noch nicht, kann ich jetzt noch nicht beantworten.
Es gibt ja jeden Sonntag so ein Regenerationsläufchen oder ich weiß nicht, wie ihr das nennt, also so einen ein langsames Traben mit dir und dem Gerhard, glaube ich, und da ist da noch jemand anderer dabei?
Ja, also das ist der Sundays Recovery Cooldowner, heißt der bei uns. Ja, da treffen wir uns immer meistens am Sonntag. Im Winter ist die Gruppe größer und wird dann zu Saisonen geringer, weil dann die Leute sich spezifischer vorbereiten. Aber ja, das sind meistens so zwischen 20 und 25 Kilometer.
Und immer der gleiche Ort?
Und mit welcher Pace?
Ja, es kommt darauf an. Also wir laufen am Anfang im Winter immer auf der Straße. Da laufen wir meistens, also geplant wäre, ich gebe immer vor, Mut zum 5er-Schnitt, zur 5er-Pace und im Endeffekt wird es dann immer 4,30er-Pace. Ja. Und im Gelände.
Entschuldigung, wenn ich jetzt da reingrätsche. Wie heißt dieser Lauf nur einmal?
Sundays Recovery Cooldowner.
Mit 4,30 bis genau. 20, 25 Kilometer. Okay, danke.
Ja, für die Kenianer ist ja 3,30er-Schnitt regenerativ. Also das ist, aber wie gesagt, das ist halt so der Sonntagslauf, den wir dann einplanen. Ab und zu geht es dann auch ins Gelände einmal. wobei dann die Gruppe eher geringer wird, weil nicht so viele im Trail auch unterwegs sind.
Na, jetzt mit dieser Zusammenfassung bekomme ich wahrscheinlich das Grinsen den ganzen Tag nicht mehr aus dem Gesicht.
Wir versuchen ja Normalsterbliche auch irgendwie anzusprechen mit diesem Podcast. Wenn jemand hört, was du sagst, ein Recovery Run mit 430er Pace und dann 70 Kilometer und irgendwie der Ötelö, sagt, oi, vor dem fürchte ich mich.
Ja, das ist genau eigentlich meine Stärke, glaube ich, dass ich dadurch, das habe ich eigentlich auch so in dem Trainerbereich gut Fuß gefasst, weil für mich das überhaupt kein Ausschlag gibt, wo der Athlet herkommt, ob der jetzt Profi ist oder kompletter Anfänger. Das ist auch bei meinen Schwimmtrainings so. Ich mache da überhaupt keine Einstufungen. Ich habe genauso Spaß, einen kompletten Anfänger zu trainieren.
Aber hat der auch Spaß?
Ja, also bis jetzt habe ich
noch... Ich meine, dass du Spaß hast, ist okay.
Ja, richtig. Ja, das ist einmal das Wichtigste, dass ich Spaß habe. Nein, Spaß für Seite. Aber es ist so, bis jetzt muss ich sagen, hat es noch niemanden gegeben, der das bereut hat. Und das Lustige ist, weil du das ansprichst, von wegen Angst haben vor mir. Also ich habe schon von vielen Seiten gehört, der meldet sich nicht bei dir, weil der glaubt, dass du nur Profis trainierst. Ja. Also das ist eben genau nicht so. Meine Stärke ist eigentlich, dass ich auf jeden Typ Mensch, glaube ich, eingehen kann und ihn dort abhole, wo er sich befindet. Ja. Und das ist im Endeffekt, glaube ich, auch die Gabe, die man als Coach haben muss, dass man sich auf das Gegenüber gut einstellen kann.
Letzte Frage. Der Podcast heißt Laufalter. Und was verbindest du mit Laufalter?
Ich glaube, dass gerade das Laufen auch ein Sport ist, den man eben bis ins hohe Alter gut betreiben kann und dass es dann auch so ist, dass es auch komplett unabhängig ist von einer Pace oder von irgendwas. Ich glaube einfach, dass es darum geht, egal in welchem Alter man ist, man könnte versuchen, auch im hohen Alter noch zu laufen. Und einfach die Natur und das, was das Laufen mit sich bringt, einfach zu genießen.
Lieber Egon, der Alex, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke, dass er zu uns gekommen ist, hat gerade gesagt, im hohen Alter, ich glaube, er hat uns beide gemeint damit.
Absolut sicher, ja.
Darum bedanke ich mich als Waldorf und der Egon als Stettler bei dir, Jungspund, dass du hier bei uns in Swimove gefunden hast und bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ihr wieder mal zugehört habt bei Laufalter. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba.